Die Begebenheit, die ich für heute ausgewählt habe, ist wohlbekannt. Und ich nehme an, es ist schon zigmal darüber gepredigt worden und ihr könnt wahrscheinlich den Text mitsprechen, den biblischen Text. Aber ich fand es dennoch passend und dass wir häufig immer wieder das gleiche Wort Gottes hören, ist nicht unbedingt ermüdend und langweilig. Der Apostel Paulus sah das als notwendig an. Er sagt, es bestärkt euch, wenn ich das immer wiederhole. Es handelt sich um die Stillung des Seesturms, und zwar, wie sie Markus überliefert hat. Wir finden das Ganze in Markus Kapitel 4 und dann den Versen 35 bis 41. Markus 4, die Verse 35 und bis 41. Ich habe wieder die Übersetzung von Heinz Schumacher ausgewählt, weil sie mir sehr, sehr passend erscheint und das Spezifische des griechischen Textes wiedergibt, ohne dass es jetzt in die Schwerfälligkeit der Elberfelder Bibel fällt. Er übersetzt, als es dann Abend geworden war an jenem Tag, sagte er, gemeint ist Jesus, zu ihnen, lasst uns ans jenseitige Ufer übersetzen. Da ließen sie die Volksmenge gehen und nahmen ihn, so wie er war, im Boote mit. Und andere Boote begleiteten ihn. Und es entsteht ein heftiger Wirbelsturm und die Wogen schlugen ins Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er selbst war hinten im Heck auf dem Kopfkissen schlafend. Und sie wecken ihn auf und sagen zu ihm, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Da war er plötzlich ganz wach, redete gebietend zu dem Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Da gerieten sie in große Furcht und sprachen untereinander, wer ist dieser, dass ihm auch der Wind und der See gehorchen? Wie gesagt, eine sehr bekannte Geschichte, eine Begebenheit, über die häufig gepredigt wird. Ich finde sie aber auch für unsere Zwecke brauchbar. Ich habe, wie das so manchen Predigern eigen ist, drei Wahrheiten gefunden in dem Text. Also eine klassische Drei-Punkte-Predigt. Und der erste Punkt ist, auch Jünger Jesu geraten in ungewöhnliche Situationen. Auch Jünger Jesu geraten in ungewöhnliche Situationen. Ihr gehört vielleicht nicht zu den christlichen Kreisen, die etwas anders gestrickt sind. Ich erinnere mich an Evangelisationen aus den End-60er Jahren und den 70er Jahren. Da hat man auf eine Weise für Jesus werbend gesprochen, die nicht so ganz lebenskonform war. Man hat alle Vorzüge ausgebreitet, die man als Christ hat, was ja alles stimmt, aber manches andere, das auch stimmt, verschwiegen. Und so hat sich bei den Zuhörern ein einseitiges Bild geformt, nämlich, komm zu Jesus und du hast keine Schwierigkeiten. Ne? Wer jetzt schon länger mit Jesus unterwegs ist, weiß, das stimmt so nicht. Und vielleicht erinnern sich diejenigen, die alt genug sind, noch an solche Evangelisationen, die eben nicht, wir würden heute sagen, nicht seriös evangelisiert haben. Die Welt ist ein gefallenes System. Wir haben das Paradies verspielt. Und deswegen ist die Welt ein Ort voller Sorgen und voller Probleme und natürlich auch voller Krankheiten und Anfechtungen und dergleichen. Das Paradies sah anders aus, aber das ist leider nicht mehr verfügbar. Irgendwann kommt es wieder, wenn Jesus eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in der Gerechtigkeit herrschen. Aber bisher ist das so. Der Apostel Paulus geht so weit, dass er sagt, die ganze Schöpfung seufzt in Geburtswehen. Das heißt also, die Schöpfung kann ja nichts dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben, aber mit dieser Ungehorsamstat ist auch sie in das Unheil hineingezogen. Und deswegen herrschen in der Welt eben solche Zustände, wie sie herrschen. Einschließlich Corona. So, jetzt gibt es heute auch noch theologische Schulen oder man müsste sagen Frömmigkeitstypen, die sagen, ja, aber der Herr bewahrt uns davor. Wir müssen, das ist für die Heiden, die glauben ja eh nicht. So, und die erleben das natürlich, das Unangenehme in dieser Welt. Aber wir haben Jesus und der ist unser Schutz und so müssen wir manches nicht erleiden, was andere Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, eben ins Haus bekommen. Ich halte es für fragwürdig, besonders wenn wir von diesem Text ausgehen. Freilich war Jesus im Boot, aber der Sturm tobte dennoch. Ja? Die Wellen schlugen in das Boot und der See Genezareth war ein tückischer See. Da konnten nämlich Fallwinde ganz plötzlich, die von oben kamen, dieses sonst friedliche Gewässer zu einem lebensbedrohlichen Meer machen, sodass selbstgestandene Fischer es mit der Angst kriegen. Also auch Jünger Jesu geraten in ungewöhnliche Situationen. Wir haben Anteil am Geschick der Welt, auch am Geschick der gefallenen Schöpfung. Deswegen gibt es eben auch Christen, die Corona-krank werden und deswegen laufen wir alle mit Maulkorb rum. Ja, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Also wir sind dem nicht entnommen. So, manche Leute haben da naive Vorstellungen und denken ja, wenn ich aber Jesus habe, dann muss ich Bestimmtes nicht erleiden. Die Texte der Bibel zeichnen ein anderes Bild. Ja, sie sitzen hier in diesem Boot, es kommt ein heftiger Wirbelsturm auf, die Wogen schlagen ins Boot, heißt es, sodass sich das Boot schon füllte. Ja, Jesus ist da, aber er schläft seelenruhig. Ja, also dieser Jesus, der da seelenruhig schläft, nützte den Jüngern überhaupt nichts. Sie hatten ihre Ängste, sie hatten ihre Befürchtungen, vielleicht sogar Todesnot, diese Begebenheit wird ja von mehr Evangelien überliefert. Ich habe jetzt den Markus-Text genommen. Da stehen die großen Ängste nicht, sind da nicht so ausgebreitet. Aber immerhin sagen sie, liegt ja nichts daran, dass wir umkommen. Und umkommen heißt ja zu Tode kommen, heißt ja sterben, ist also eine lebensbedrohliche Situation. Also das Erste, woran ich uns alle erinnern will, ist, auch Jünger Jesu geraten in ungewöhnliche Situationen. Wir sind dem nicht entnommen, wir sind davon nicht einfach, weil wir Christen sind, gefeit, sondern auch wir geraten in sowas. Jetzt kommt die zweite Wahrheit des Textes, ungewöhnliche Situationen offenbaren den Zustand unseres Glaubens. Ungewöhnliche Situationen offenbaren den Zustand unseres Glaubens. Die Jünger hier, die mit Jesus ja schon allerhand erlebt hatten, haben Angst. Und Jesus macht ihnen das auch zum Vorwurf. Er sagt nämlich, was seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Das heißt, Jesus hatte erwartet, dass sie mit Gottvertrauen in dieser Situation sind. Diese Formulierung, habt ihr noch immer keinen Glauben, verrät etwas. Glaube hat eine Geschichte. Und von Glaubensanfängern kann man nicht das erwarten und sollte man auch nicht das erwarten, was man von Christen erwarten muss, die 20, 30 Jahre Christen sind. Wenn deren Glaube, deren Gottvertrauen, deren Erlebnisse mit Gott ihren Glauben nicht gestärkt haben, muss man sich ernsthaft fragen, was da falsch gelaufen ist. Ja? Und deswegen ist eine solche Situation, auch Corona, eigentlich eine gute Testsituation. Wir können nämlich herausfinden, wie geht's mir damit? Ja? Menschen reagieren sehr, sehr unterschiedlich. Gut, ich gebe zu, mein Hauskreis in Mur, das sind auch Leute, die sind an die 80 oder über 80 und die sind natürlich besonders sensibel diesem Thema gegenüber. Weil wir telefonieren dann und dann sage ich, wisst ihr, mich interessiert das eigentlich nicht großartig. Sagen sie, ja, wir können daran sterben. Sag ich, na und? Jeder stirbt an irgendeiner Krankheit. Ich habe es bisher nicht erlebt auf dieser Welt, dass Leute gern gesund sterben. Also von daher ist es ja auch kein großes Argument. Ne? Und mit 80 hat man das Beste seines Lebens gelebt. Also ich weiß nicht, was die Leute wollen. Ich hänge am Leben. Also ich bin nicht lebensmüde. Aber ich muss auch nicht krampfhaft in dieser Welt bleiben. Ja? Ich habe mal dem Herrn gesagt, vor ein paar Wochen, wo wir auch über solche Dinge gesprochen haben, habe ich gesagt, Herr, weißt du, es gibt nur einen Grund, weshalb ich hier bin. Nämlich, weil du Aufträge hast. Wenn du das nicht mehr hast, habe ich ja nichts mehr verloren. Ja, weil es ist dann überflüssig, dass ich hier bin. Ich schnaufe nur anderen Leuten, die vielleicht einen Grund hätten, auf Erden zu sein, die Luft weg. Also von daher ist es nicht besonders nützlich. Ich habe meinem Arzt gesagt, ich bin zu jedem Zeitpunkt reisefertig. Und mein guter katholischer Arzt hat genau verstanden, was ich meinte. Nicht, dass ich mit der Deutschen Bahn irgendwo hinfahre, sondern dass ich meine letzte Reise antrete, von der ich nicht mehr zurückkomme. Das hat er verstanden. Ja? Also ungewöhnliche Situationen offenbaren den Zustand unseres Glaubens. Wie reagieren wir? Ja? Sind wir gelassen dabei? Weil wir wissen, dass Gott eben auch das alles in der Hand hat und dass jedes Stündlein bei ihm aufgehoben hat. Meine Zeit steht in deinen Händen, betet der Psalmbeter. Ja, also, oder muss ich krampfhaft mich um mich selber mühen? Eigentlich gehören wir ja nicht mehr uns selbst und damit auch nicht unseren Ängsten und Befürchtungen und Sorgen und sonst welchen Maßnahmen, sondern wir sind in das Eigentum Gottes übergegangen. Und wer das begreift, für den ist das eine große Entlastung. Weil ein Mensch, der Gott nicht hat, der muss ja für sich alleine sorgen. Der muss für sich alleine aufkommen. Der hat keine andere Möglichkeit. Ja, und dass da Ängste und Zweifel und ein Problemdenken entsteht, liegt auf der Hand. Weil sie haben keinen, der sie im Letzten entlastet. Haben sie nicht. Ja? Wir aber ja. So, und wir benutzen diese Situationen oder sollten sie benutzen, herauszufinden, wie stabil ist mein Glaube. Glaube ist ja nun nicht wie ein Pfund Butter. Ein Pfund Butter ist ein Pfund Butter, egal ob das ein Block ist oder ich eine Wurst daraus drehe oder eine Kugel forme. Ein Pfund Butter ist immer ein Pfund Butter. Glaube ist nicht so. Glaube kann zunehmen, Glaube kann dummerweise aber auch abnehmen. Er ist nicht konstant. Ja? Natürlich hätten wir es gerne, dass er zunimmt, aber da muss man bestimmte Maßnahmen ergreifen. Zunächst aber offenbart uns die ungewöhnliche Situation den Zustand unseres Glaubens. Wir haben ja in Gunzenhausen auch Hauskreise, die sich auch nicht treffen können. Und dann kam unser Pastor auf die Idee, ich sollte eine Serie machen für die Hauskreise. Wir haben einen YouTube-Kanal und dann haben sie gesagt, wir könnten doch da was Nettes machen. Und das Erste, was mir einfiel und was ich vorgeschlagen hatte und was dann auch tatsächlich gemacht wurde, war Glaube für harte Zeiten. Eine dreiteilige Serie, die ich da gemacht habe, jeweils auch mit PDF-Dokument darunter, wo man das runterladen kann, weil ich gesagt habe, das bringt nicht allzu viel, wenn ihr mehr zuhört, ihr müsst es selbst erarbeiten. Und da gibt es kluge Fragen und Anregungen, wo man sich selbst auf die Schliche kommt. Nun, dann waren die drei Hauskreise bedient, die drei Treffen. Jetzt, wie geht's weiter? Wir können ja uns immer noch nicht treffen. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen noch ein anderes Thema machen, aber das auch so auf dieser Ebene liegt. Und dann habe ich gewählt, Sorgen überwinden, ja, weil das auch eine sorgenvolle Situation ist. Und ich habe festgestellt, dass die Videos unverhältnismäßig oft heruntergeladen worden sind oder Leute haben sich das angeguckt. Ja, also das erste Video, das ich gemacht hatte zu diesem Thema Glaube für harte Zeit, glaube über 300 Mal ist das, haben sich das Leute angeguckt. Ja? Und es ist auch dazu da, in solchen Zeiten muss man sich gegenseitig stärken. Also ungewöhnliche Situationen sind wie ein Test, die zeigen uns unseren Glauben. Ist er groß, ist er klein, ist er schwach, ist er gar nicht existent? Ja, sind wir dann in der Situation vom Glauben anderer abhängig? Das ist nicht tragisch weiter. Ja, es gibt Situationen, da kann man selbst nicht glauben. Und dann ist man auf die Geschwister angewiesen, sodass sie für einen glauben. Das ist sehr gesund, das so zu machen. Nur nicht ein Leben lang. Also irgendwann muss man auch den eigenen Glauben weiterentwickeln. Aber in besonderen Krisenzeiten, wo der eigene Glaube nicht ausreicht, ist es sehr vernünftig, vom Glauben anderer zu leben und zu sagen, bete für mich, glaube für mich, bei mir klappt das momentan nicht. Das ist sehr vernünftig. Ja? Aber wie gesagt, ich kann vom fremden Glauben nicht leben, bis ich in die Ewigkeit eingehe, sondern ich muss meinen eigenen Glauben, mein eigenes Gottvertrauen natürlich auch fördern. Nun kommen wir zum dritten und letzten Punkt, nämlich, und das ist das Schöne, Jesus offenbart seine Macht und Herrlichkeit in ungewöhnlichen Situationen. Jesus offenbart seine Macht und Herrlichkeit in ungewöhnlichen Situationen. Sie hatten Jesus bei sich. Als Schlafender nützte er ihm nichts. Dann haben sie ihn aufgeweckt. So. Und haben glaubenslos, wie sie waren, haben sie reagiert, nämlich vor Angst geschrien. Und Jesus handelt sofort. Das heißt, er war plötzlich ganz wach, redete gebietend zu dem Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Das heißt, sie erlebten die Hilfe des Herrn in dieser ungewöhnlichen Situation. Aber er belässt es da nicht dabei, sondern er will auf ihren Zustand eingehen und will natürlich, dass sie sich weiterentwickeln. Deswegen sagt er, was seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Ja? Aber zunächst einmal lässt er sie nicht hängen. Das ist wichtig. Ja? Also wenn wir ungewöhnliche Situationen haben, gerade in kritischen Situationen, ich habe das aus dem eigenen Leben, ich kenne auch viele andere Leute, die das ebenso bezeugen, ob das jetzt der Verlust des Arbeitsplatzes war oder eine schwerwiegende Krankheit oder der Tod eines Angehörigen, also wirklich etwas Massives. Diese Leute, diese Christen sagen mir, wir haben Gott nie mehr erlebt als in der Krise. Ja, das ist also auch ein großer Trost für uns. So ungewöhnlich die Situation sein mag, die Hilfe Gottes ist nicht fern. Und gerade da können wir erleben, was es bedeutet, mit Gott zusammenzuleben. Wenn das Leben läuft wie Butter, ja, so keine Schwierigkeiten, alles ist auf sonnigen Höhen, dann wo würden wir das Wirken des Herrn einschneidend, offenbarend mitkriegen? Es läuft ja alles rund. Ja? Wenn es aber nicht rund läuft, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, wenn wir mit Problemen kämpfen, wenn wir vielleicht sogar Todesängste haben, da Jesus zu erleben, das ist unglaublich. Ja? Und ich denke gerade auch einige Ältere hier, ihr habt schon solche Situationen gehabt, ihr könnt das sicher nachvollziehen, ja, dass gerade dann die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dass eine Freude auftritt, die ganz anderer Natur ist. Nicht Juhu und Karnevalsfröhlichkeit, sondern eine tiefe innere, ein Frohsinn, ja, der sich durch die äußeren Umstände nicht erschüttern lässt, weil wir eben tief von der Überzeugung durchdrungen sind, dass wir in ihm geborgen sind. Und das ist das Wesentliche. Ja, wie immer wir da hinkommen, ob mit Krise, ob ohne Krise, ob auf leichten Wegen, ob auf schweren Wegen, ist nicht besonders wesentlich. Wesentlich ist, dass wir tatsächlich ein immer zunehmendes Vertrauen in den Gott haben, der unser himmlischer Vater ist. In den letzten Tagen habe ich Folgendes reflektiert und das hat mich dann jedes Mal aufgewühlt. Ich habe mir vorgestellt, dass er ja tatsächlich der allmächtige Gott ist. Was bedeutet das? Ein Wesen, das man sich nicht vorstellen kann. Ein Wesen, das alles Geschaffene erschaffen hat. Ja, und das, die kleinste Ameise, die da rumkrabbelt, und dass die Galaxien, die Systeme, Planetensysteme, das alles hat seine Weisheit ausgedacht. So, also ein überwältigendes Wesen eigentlich, ein überwältigendes Wesen. Und jetzt ist dieses Wesen mein Vater, dein Vater. Ja? In dieser Kombination, ja, Gott ist ein erschütternder, mächtiger, ehrfurchtgebietender Gott. Und der ist gleichzeitig mein Vater. Also da müsste unser Glaube zitt durchs Dach schießen. Ja? Viel also hängt auch davon ab, was lese ich? Ja? Welche Wahrheiten bedenke ich? Was meditiere ich aus dem Wort Gottes? Und ich denke, gerade in schwierigen Zeiten ist es nötig, Gott in seiner Gottheit zu meditieren, damit da der Glaube entsteht. Der Glaube entsteht nicht, indem man sich ihn einredet, ja, sondern der Glaube entzündet sich an Gott selbst, an seiner Person, an seiner Zuverlässigkeit. Das ist das Entscheidende. Ja. Die Jünger haben das erlebt in einem Moment und es hat sie zu einer großen Ehrfurcht gebracht. Denn am Schluss heißt es, da gerieten sie in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass ihm auch der Wind und der See gehorchen. Also ein gewisser heiliger Schauer sollte uns überziehen, wenn wir Gott in seiner Offenbarung erleben. Das ist nicht alltäglich, das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht gewöhnlich. Ja, das ist nicht Religion, das ist nicht Gottesdienst im falschen Sinne. Ja, sondern das ist Begegnung. Das ist Leben mit Gott, da offenbart er sich, er teilt etwas von sich mit. Die Jünger hier waren total überrascht, dass sie das mit Jesus erleben. Ja, sie haben das so sich nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, was sie sich überhaupt vorgestellt haben. Hilfe schon. Ja? Aber als die Hilfe kommt, reagieren sie ja sehr, sehr anders. Sie sagen nicht, oh, vielen Dank auch, sondern sie geraten in Furcht und rätseln, was ist das denn für ein Mensch, der den Wellen dem Wind und dem See gebieten kann. Ja? Das heißt also, die werden nachdenklich über dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich denke, das ist auch was Wichtiges für diese Zeit, dass wir nachdenklich werden über das, was wir mit Gott erlebt haben. Wenn wir seine Hilfe erleben hier, wenn wir etwas besonders Freudiges oder Friedvolles oder irgendwie Gott kommt in unser Problem rein und es wird alles anders, als wir es uns vorgestellt hatten, dann darüber nachzudenken, ja, dass wir einen noch größeren Gewinner, nicht nur bei dem einzelnen Ereignis stehen bleiben, sondern dass wir ja ihn besser, dadurch besser erkennen. Ich denke, das ist etwas ganz Wesentliches. Und diese Zeit, also wir wissen ja nicht, welche Maßnahmen noch kommen, ob es lockerer wird oder dann wieder schwieriger, was auch immer, aber ich denke, gerade Zeiten der Schwierigkeiten, der Probleme, der Herausforderungen sind Zeiten, in denen wir Gott näher kommen können als je zuvor. In der praktischen Psychologie sagt man, nirgendwo und nirgendwann entwickelt sich ein Mensch stärker und anhaltender als in der Krise. Ja? Wenn er auf eine Krise richtig reagiert, dies ist eine Krise, dann kann unsere Persönlichkeitsentwicklung viel, viel weiter und tiefer gehen, als wenn das Leben so seicht dahin plätschert. Natürlich, keiner hat die Krise gern, das ist klar, ist unangenehm. Aber der Vorteil ist wirklich, dass wir unter dem Druck dieser Verhältnisse uns besser entwickeln und auch anhaltender und tiefgreifender entwickeln als im normalen Alltag. Und das ist mein Wunsch für mich selbst natürlich, für euch auch, dass wir ja einen großen Nutzen aus diesem haben, weil Gott mit keiner Situation überfordert ist, weil er immer Wege hat für uns und ihm Dinge einfallen, die unsere Fantasie sehr anstrengen. Also sich vorzustellen, dass er spricht und er spricht ein unvorstellbares Universum in Existenz. Und aus einem einzigen Tod erlöst er die ganze Menschheit. Das strapaziert schon das menschliche Gedächtnis. Ja? Also Gott ist nicht überfordert, er ist auch nicht hilflos, im Gegenteil. Er weiß genau, wie er reagiert und er weiß auch genau, wie er jedem Einzelnen von uns helfen kann, sodass wir eine größere Offenbarung von ihm haben, ihn also besser kennenlernen und sehen, wie vertrauenswürdig er ist. Er ist absolut vertrauenswürdig, er ist kein Mensch, der lügen oder betrügen könnte. Was er zusagt, hält er gewiss. Amen.